Die Radio Wissen.
Eine Stunde Talk mit Sven Präger.
Der Podcast.
Er ist ein bisschen traurig, weil er nach dem Studium vielleicht nicht so richtig weiß, was er eigentlich machen soll. Sein Vater, sagt er, der Vater ist auch mal schlecht drauf, der beißt dann halt mal die Zähne zusammen. Und manchmal muss man ehrlicherweise sagen, hat er sich auch einfach ein bisschen. Denn wenn er wirklich will, dann kann er ja auch. Da steht er auf Bühnen, macht auf lustig, zumindest für andere, und kann sogar Bücher schreiben über Depressionen. Tobi Katze ist heute Abend zu Gast. Tobi, welche dieser Klischees ist dein liebster Satz?
Ich glaube, das mit dem Traurigsein ist mein liebster Satz.
Ich bin auch mal traurig, Tobi.
Ja, genau. Man muss sich einfach nur aufraffen und mal ein bisschen lachen, an Katzenbabys denken oder so. Dann geht das wieder weg.
Ja, oder auch mal was für sich Gutes tun, ein Heißgetränk oder so.
Ja, genau. Mit einer heißen Milch mit Honig auf die Couch und Nachmittag, dann ist alles wieder gut.
Nette DVD, dann wird das auch wieder.
Ja. Yeah.
Tobi Katze, der depressive Humorist, heute Abend zu Gast bei mir. Und ich muss eins dazu sagen, wir kennen uns schon lange und ich freue mich darauf, das aufzufrischen.
D-Radio Wissen.
Tobi, wir haben am Anfang immer diesen ominösen Umschlag. Der funktioniert so, ich mache mal eben dabei auf, da stehen drei fiktive Aktivitäten drauf. Und deine Aufgabe wird es sein, dich für eine dieser Aktivitäten zu entscheiden. Und es wird noch ein bisschen schwerer. Du müsstest dich dazu entscheiden, mich bei einer dieser Aktivitäten mitzunehmen. Also wir müssen im Zweifelsfall noch darüber debattieren, ob ich das tatsächlich mitmache.
Oh, das ist kompliziert.
Ja, aber wir schaffen das. Wir machen es gemeinsam.
Okay.
Hier steht, also, hier kommen drei Vorschläge für Aktivitäten mit Tobi Katze. Erstens, ihr geht zusammen zum nächsten Heimspiel von Borussia Dortmund, Klammer auf, am 30.01. gegen Ingolstadt, Klammer zu. Als lange in Dortmund lebender Mensch muss man doch BVB-Fan sein, oder Tobi?
Steht hier. Direkt dann natürlich an meinem Schwachpunkt erwischt. Ich bin nicht mit Fußball sozialisiert worden, leider. Ich kann Fußball überhaupt gar nichts abgewinnen. Ich bin noch nie im Stadion gewesen. Alle Menschen aus Dortmund werden mich jetzt wahrscheinlich schlagen wollen, wenn ich wieder nach Hause komme. Ist aber tatsächlich so. Ich bin noch nie bei einem Fußballspiel gewesen. Ich habe mir mal eine Weltmeisterschaft angesehen.
Und dann wunderst du dich, dass du Depressionen bekommst, ja, wenn du noch nie Fußballscheine gegeben bist.
Ich weiß auch nicht, was mit mir los ist. Nee, ich habe da irgendwie keinen Zugang zu gefunden.
Du hast aber insgesamt sowas wie knapp 15 Jahre in Dortmund gewohnt?
Genau, richtig.
Und bis jetzt gerade?
Bis jetzt gerade. Ich bin gerade nach Bochum gezogen. Die haben auch nicht so einen großen Fußballverein, da ist das nicht so schlimm. Aber nee, ich habe es nicht geschafft tatsächlich.
Und in Dortmund hat dir auch nie einer mal eine Karte angeboten oder so?
Nee, ich hatte ja keine Freunde, die mochten mich ja alle nicht.
Ach so, okay. Wäre das denn was du dir mal angucken würdest, so unter, Schriftsteller brauchen ja Beobachterperspektiven und so?
Ich würde es gerne mal tun, mit jemandem, der da total drin aufgeht. Ich weiß nicht, bist du Fußballfan?
Ja, also nicht ja, aber ja. Und da ich ja aus Dortmund komme, bin ich natürlich mit dem Verein auch sozialisiert. Was die Julia, die das immer macht, die Punkte, die weiß das natürlich.
Ja, gut, also das wäre durchaus schon vorstellbar. Dann würde ich mir was von dir zeigen lassen.
Okay. Zweitens schreibt Julia, wir spielen zusammen ein Computerspiel, zum Beispiel World of Warcraft oder The Witcher. Und Tobi erklärt Sven nebenbei das Erzählverfahren in eben diesem Spiel.
Das ist eine ganz schön langweilige Aktivität, glaube ich, wenn einer spielt und der andere zugucken muss. Würde ich aber, glaube ich, machen. Finde ich
spannend. Wieso Erzählverfahren?
Ich habe meine Abschlussarbeit im Studium, also ich habe Literatur- und Kulturwissenschaften studiert und ich habe mich mit Computerspielen und den Erzählverfahren darin beschäftigt, wie Computerspiele Geschichten erzählen.
Welches Spiel war das damals? Du hast abgeschlossen, warte, wir kennen uns aus den Studienzeiten. Das muss so 2004, 2005 gewesen sein oder so. Wann hast du abgeschlossen?
Ich habe 2009 abgeschlossen.
Wollte ich gerade sagen, 2009 muss es gewesen sein.
Ja, ich habe sehr lange, sehr intensiv studiert, ganz viel gelernt. 2009 habe ich die Abschlussarbeit geschrieben über GTA San Andreas. Also man ist ein krimineller Gangster in Los Angeles der 90er. Spannendes Genre, spannendes Metier einfach und ich suchte auch einfach eine Ausrede, um meine Masterarbeit irgendwie mit Computerspielen rumbringen zu können.
Da würde ich auf jeden Fall mitgehen. Drittens, ihr schreibt zusammen ein Lied, oh Gott, und gebt es danach zum Besten, wahrscheinlich zum Schlechtesten. Also gemeinsam texten, Tobi singt, Sven begleitet auf der Triangel, schreibt Julia. Ja, die weiß, wie musikalisch ich bin, deshalb. Also Musik zusammen machen?
Ja, mit einer Triangel wäre das schwierig, glaube ich, aber sonst hätte ich schon Bock drauf. Ich spiele halt so ein bisschen Gitarre in meiner Freizeit, aber wirklich nur in meiner Freizeit und habe irgendwann mal eine Gesangsausbildung hinter mir gehabt.
Ehrlich?
Ja. Ich habe mal singen gelernt. Das Witzige ist, mit meiner Sprechstimme hat meine Singstimme nichts zu tun.
Du bist kein Bass.
Ich bin kein Bass. Ich habe eine unheimlich hohe Singstimme, witzigerweise. Das erwarten die Leute nicht.
Tobi, wenn du noch einen Satz dazu sagst, dann muss ich dich danach fragen, ob du das vorführen kannst. Das ist dir schon klar.
Dann sage ich dir jetzt erstmal noch keinen Satz zu. Wir gucken mal später.
Von den drei Sachen, wenn du dich entscheiden müsstest, also Fusi beim BVB, du erzählst mir Erzählverfahren, vielleicht bei World of Warcraft oder wir schreiben zusammen ein Lied.
Ich glaube, ich möchte was Neues lernen. Ich würde Fußball nehmen.
Da gehe ich mit.
Okay.
Die Radiowissen. Eine Stunde Talk. Tobi Katze ist zu Gast. Und wir müssen tatsächlich eine schlechte Nachricht mit auch an den Anfang stellen. Jeder Tag fängt nämlich leider am Anfang an.
Morgens bin ich manchmal einfach leer, als sei meine Seele die ganze Nacht gerannt. Erschöpft und verschwitzt will sie dann die Fresse halten und ihr Feierabendbier genießen. Wir sind ein zerstrittenes Ehepaar mit gegenläufigen Schichten. Wenn ich dann im Bett liege, ist mein Körper Blei. Das Haus könnte brennen, ich hätte trotzdem Probleme damit, meinen Fluchtreflex anzuwerfen. Es ist nicht so, dass ich nicht aufstehen wollte. Im Gegenteil, aber ich bin einfach aus Blei. Aus tiefdunklem, farblosem Blei. Und auf mir liegt eine Decke aus noch mehr Blei. Und der Haufen Klamotten neben meinem Bett, den ich seit 2 Wochen dringend mal waschen sollte, der ist ebenfalls Blei. Und alles, was Forderungen an mich stellen könnte, ist sowieso aus Blei und bremst und liegt auf mir und lässt sich nicht fortdenken und wird mit jedem Gedanken daran noch schwerer.
Das ist der Anfang von Morgen ist leider auch noch ein Tag. Tobi Katze, du hast es geschrieben. Wie hat dein Tag heute begonnen?
Mein Tag hat sehr, sehr früh begonnen. Tatsächlich um 6 hat der Wecker geklingelt. Da bin ich noch irgendwie einen Kaffee in mich reinbekommen, bevor ich mich nach Köln aufmache. Das ging erstaunlich gut.
Gibt es das tatsächlich noch, dass es dir Probleme macht, das morgendliche Aufstehen?
Tatsächlich nicht mehr. Das morgendliche Aufstehen habe ich inzwischen im Griff. Ich komme ganz gut in den Tag, seit ich Medikamente nehme auf jeden Fall. Das ist also nicht mehr so das Problem. Mich erwischt es eher nachmittags irgendwie mit der Depression, dass ich mich mal wieder hinlegen muss.
Und das machst du dann auch? Wenn es geht.
Wenn es geht, genau. Ich habe gelernt, mich nicht dagegen zu wehren. So, wenn ich merke, ich kriege nichts mehr auf die Kette, ich bin mit den Gedanken ganz woanders und alles ist ganz hoffnungslos, dann habe ich aufgehört, mich dagegen zu wehren und sage, okay, dann ist das heute halt so.
Kommst du denn, wenn du, sagen wir mal, du bist unterwegs zu einem Auftritt oder so, das kann ja auch im Zug dann passieren, du bist auf dem Weg und merkst, oh, jetzt geht es gar nicht. Oder bist du, wenn du beruflich unterwegs bist, in so einem Funktionsmodus, dass die Wahrscheinlichkeit, dass das Auftritt nicht so stark ist?
Sagen wir so, es kann mir durchaus passieren, dass es unterwegs zu einem Auftritt passiert. Da kann ich aber mich nicht hinlegen, da muss ich funktionieren. Das funktioniert inzwischen auch sehr, sehr gut, dass ich das dann irgendwie schaffe und auf nachher vertage, weil ich eben dann irgendwann die Persönlichkeit quasi wechsle. Ich bin dann nicht mehr der Tobi, der halt zu einem Auftritt fährt, sondern dann bin ich Tobi Katze, der auf der Bühne steht und der kann das auf jeden Fall irgendwie. Das kann ich so ein bisschen nach hinten verschieben und die Leute das nicht spüren lassen.
Aber ein Verschieben ist es. Es ist dann nicht so, dass dich die neuen Eindrücke so weit energetisch wieder ein bisschen aufladen, dass dann die, weiß ich nicht, depressive Verstimmung gar nicht eintritt oder so. Die kommt, du weißt, dass die dann trotzdem kommt.
Die kommt auf jeden Fall. Wenn man von der Bühne runtergeht und 2 Stunden auf der Bühne gestanden hat und eine Show gespielt hat und dann das Adrenalin einfach nachlässt und man steigt alleine nachts in ein Auto und fährt 2 Stunden lang nach Hause, da ist Depression sehr schnell wieder da auf jeden Fall, wenn man so einen Schub hat gerade.
Wie würdest du sagen, geht's dir insgesamt gerade?
Mir geht insgesamt ziemlich gut. Ich bin austherapiert, ich bin auf meinen Medikamenten sehr gut eingestellt. Das heißt,
es ist ein klassisches Antidepressivum, was
genau
du nimmst. Okay.
Ich habe ein ganz klassisches Antidepressivum verschrieben bekommen. Das nehme ich jetzt seit 2 Jahren ungefähr. Ich habe viele Störfaktoren ausgeschaltet, die mich immer wieder runtergerissen haben. Mir geht es sehr gut eigentlich.
Warum das Buch?
Das ist eine gute Frage. Warum das Buch?
Danke.
Bitte. Warum ich das Buch geschrieben habe oder warum das Buch wichtig ist?
Was ist die grundlegendere Frage dahinter?
Das Buch habe ich geschrieben, weil es mein Job ist. Und ich habe über Depressionen geschrieben, weil es ein Thema ist, das mir sehr, sehr am Herzen liegt, weil es darüber immer noch wahnsinnig viele Missverständnisse gibt und viele Annahmen, die schlichtweg falsch sind und viele Vorurteile, die mir als Mensch mit Depressionen entgegenschlugen, als ich mich dann irgendwann dazu entschlossen habe, das öffentlich zu machen. Und da war es einfach ein Herzenswunsch zu sagen, so pass mal auf, Depression hat nicht so wahnsinnig viel mit Traurigsein zu tun und um das wirklich nach außen zu tragen, muss ich da ein öffentliches Medium irgendwie finden und da war ein Buch einfach perfekt.
Jetzt hat man vielleicht, oder jetzt hast du die Idee zu einem Buch, das heißt ja nicht, dass du auch einen Verlag hast.
Ich habe angefangen zu bloggen über Depressionen. Das ist alles entstanden, also motiviert aus einem Suizid im Freundeskreis. Eine Freundin von mir hat sich Heiligabend 2013 das Leben genommen, auch depressionsbedingt. Und die war so ein Anker für mich, da konnte ich mich austauschen mit ihr. Und der Mensch war auf einmal weg und ich musste irgendwas machen, irgendwie damit umgehen lernen. Und dann habe ich mich entschlossen, okay, ich mache das jetzt öffentlich, dass ich Depressionen habe, weil ich die Befürchtung hatte, wenn man sich nicht öffentlich dazu bekennen kann und das immer so unterdrücken und verstecken muss, dass das einen durchaus in Suizid treiben kann, wenn man immer so ein Doppelleben führt. Und deswegen habe ich das eigentlich nur als Befreiungsschlag irgendwie getan, so komm, ich habe Depressionen, hallo, hier bin ich, so ist das. Und das mit dem Bloggen lief dann so erstaunlich gut, dass ich nach einer Woche, glaube ich, zum Stern umgezogen bin mit dem Blog, was schon sehr unerwartet kam. Und dann noch einen Monat, anderthalb später meldete sich dann Robert bei mir und sagte, du, wir würden sehr gerne ein Buch mit dir über Depressionen machen. Und da habe ich gesagt, ja, das mache ich doch sehr gerne.
Und dann ist das entstanden, was heißt, morgen ist leider auch noch ein Tag.
Genau, morgen ist leider auch noch ein Tag. Ich finde, der Titel fasst Depressionen ganz gut zusammen.
Die Radiowissen, eine Stunde Talk. Tobi Katze ist zu Gast. Du hast das Buch geschrieben, morgen ist leider auch noch ein Tag. Von Genese zu Genesung ist ja nur eine Silbe. Also heißt im Klartext, wenn man versteht, wann das angefangen hat oder was da passiert ist, dann hat man eine Chance auf Heilung. Gab es einen Punkt bei dir, wo du gemerkt hast, mit mir stimmt was nicht? Oder ist das schon ein Klischeedenken?
Nee, es gab schon durchaus den Punkt, wo ich gemerkt habe, mir stimmt was nicht. Das war, ich habe sehr lange Jahre mich sehr unwohl gefühlt in meiner Haut und so ein diffuses Gefühl von, das ist alles irgendwie falsch und Leben fühlt sich scheiße an. Das konnte ich damals aber nicht so wahnsinnig formulieren. Irgendwann.
Aber ist damals Teenie, ist damals Uni? Also wann ist damals?
Damals ist, glaube ich, bei mir so mit 20 ungefähr. Also so mit Studium hat das ungefähr angefangen. Und 2011, 2012 bin ich dann irgendwann morgens aufgewacht und habe einfach angefangen zu heulen. Grundlos. Und das war so der Punkt, wo ich merkte, okay, irgendwas stimmt nicht mit mir. Und dann bin ich zum Therapeuten gegangen, habe so eine Erstbehandlung gemacht, so ein Erstgespräch. Da kommt man mit
Klärungsgespräch.
Klärungsgespräch, ja. Und da war dann relativ schnell klar, oh, okay, Leben muss sich gar nicht so anfühlen, wie sich das für mich anfühlt. Das sind höchstwahrscheinlich Depressionen. Und dann habe ich mich um einen Therapieplatz bemüht und lange Zeit gewartet. Und dann irgendwann einen bekommen und dann gab es tatsächlich relativ schnell die Diagnose, das ist eine Depression, was sie da haben. Sie sind also kein Alien, sie müssen sich nicht so fühlen, man kann das in den Griff bekommen.
Das ist aber ambulant, nicht stationär gemacht.
Genau, das ist ambulant. Ich war nie in stationärer Behandlung, wo ich irgendwie auch ganz froh drum bin, dass ich da drum herum gekommen bin.
Von der Vertiefung her, wir haben vorher schon ein bisschen gesprochen, das war ein tiefenpsychologischer Therapeut,
kein
Verhaltenstherapeut, was ja bei Depressionen durchaus auch üblich ist, mit Verhaltenstherapie zu arbeiten.
Ja, das kann gut sein. Ich habe da keine Ahnung von gehabt, sagen wir mal so. Ich bin einfach zum erstbesten Therapeuten, der mich irgendwie aufnehmen wollte, der noch irgendwie Platz hatte und das war dann halt ein tiefenpsychologischer.
Das heißt aber, wir haben gemerkt, wir sind uns an der Uni mal über den Weg gelaufen in der Fernsehlehrredaktion. Das muss so in den Jahren 2002, 2003 oder so gewesen sein.
Genau. Ich bin sehr lange untherapiert durch die Gegend gelaufen und habe das alles mit Alkohol und Drogen irgendwie kompensiert. Alles fühlt sich schlecht an oder alles fühlt sich gar nicht an.
Das heißt, damals hast du schon das Bewusstsein gehabt, dass irgendwas nicht okay ist oder warst du einfach noch in der Phase, ich bin mal?
Ich glaube, da war ich eher in der Phase, ich bin mal und so im Nachhinein würde ich sagen, ich habe nicht gewusst, dass etwas nicht okay ist, aber ich habe das irgendwie gespürt. Also das war, das Leben fühlte sich einfach scheiße an.
Dann kommt irgendwann der Punkt, du gehst mit einem Blog an die Öffentlichkeit, das ist das eine. Das dem eigenen Umkreis zu sagen, ist ja nochmal das andere. Und ich habe nochmal eine Stelle rausgesucht, an der deutlich wird, dass deine Familie sehr herzlich ist und ja schon immer irgendwie so ein bisschen geahnt hat, dass mit dem Jungen ja vielleicht was nicht so richtig stimmt.
Junge, sagt mein Vater, du siehst scheiße aus. Das ist keine Beleidigung, das ist Ruhrgebiet, Heimat, Zuhause. Wo fährt man hin, wenn man Depressionen hat, aber partout nicht drüber reden möchte? Eben. Bei den Eltern Zeit totschlagen und so tun, als ob alles in Ordnung sei, ist das Facebook der 80er. No place like home.
Wie haben deine Eltern reagiert?
Meine Eltern haben tatsächlich sehr, sehr gut reagiert.
Das heißt, das sind fiktive Anteile im Buch.
Es sind große fiktive Anteile in diesem Buch. Das ist halt eine Geschichte eines Depressiven, fiktionalisiert auf jeden Fall. Meine Eltern hatten natürlich auch erst diese Reaktion, oh Gott, was haben wir falsch gemacht? Mhm. Und ich habe sehr lange rumgedruckst, erstmal überhaupt zu sagen, ich gehe zu einem Psychotherapeuten. Das war ein unheimlich schwerer Satz, den auszusprechen, weil da so ein Stigma drauf liegt. Und meine Eltern haben erstaunlich verständnisvoll reagiert. Da war ich selber überrascht, nicht weil meine Eltern sonst furchtbar sind, sondern weil ich generell erwartet habe, dass da viel mehr Gegenwind eigentlich kommt, den ich aus anderen Kreisen irgendwie so erfahren habe. Da war es immer so, ach, stell dich doch nicht so an.
Habt ihr mal nicht so.
Ja, genau. Zum Psychotherapeuten gehen, das sind auch so Luxusprobleme.
Ist auch gerade en vogue, weißt du?
Ja, eben, man kann auch mit anderen Leuten reden, man muss da jetzt nicht zum Arzt gehen.
So. Ja. Und auch keinem Therapeuten oder
nee, sowas. Nee, ja, es ist, ja.
In dem Buch vorne steht drin, und das fand ich bemerkenswert, vielleicht hat das was mit der Fiktionalisierung zu tun, weil du in dem Buch selbst sprichst von zwei Schwestern. Mhm. Vorne, die Widmung heißt aber für meinen Bruder, den mutigsten Menschen, den ich kenne, der aber nicht im Buch auftaucht.
Ganz genau.
Das ja. Musst du mir erklären.
Ich habe keine zwei Schwestern natürlich, ich habe nur einen Bruder. Mein Bruder ist ein Mensch, den ich sehr, sehr bewundere für seinen Mut und für seine Art, mit Schicksalen umzugehen. Mein Bruder hat auch eine schwere Krankheit hinter sich, will ich jetzt nicht sagen, aber der hat da einen Weg gefunden, mit umzugehen, mit Humor, die ich sehr, sehr bewundert habe, die mir sehr, sehr viel Kraft gegeben hat, auch mit seinem Schicksal, mit dem ich sehr gehadert habe. Und das hat mich inspiriert, das eben auch so zu tun.
Großer Bruder, kleiner Bruder?
Großer Bruder.
Wie viel ist der weg?
2 Jahre.
Okay, das heißt ein bisschen aufgucken ist da sowieso mit drin.
Immer.
Familie heißt Ruhrgebiet auch?
Ja.
Das heißt, Ruhrgebiet ist schon auch was dir insgesamt so von der Art her nicht ganz unwichtig ist.
Nö, ich mag Ruhrgebiet schon ganz gern.
Jetzt hast du vorhin gesagt, und das steht in dem Buch auch, von dem ich weiß, dass das nicht ganz fiktionalisiert ist. Du hast in Dortmund nahe einer Kneipe auch gewohnt, die in Dortmunder Unikreisen auch regelmäßig besucht wurde. Und jetzt hast du gerade gesagt, du hast viel auch so mit Drogen und Alkohol übertüncht. Das heißt, der Anteil im Buch, dass du regelmäßig was getrunken hast, ist nicht fiktiv.
Nein, der ist überhaupt nicht fiktiv. Ich habe regelmäßig was getrunken, ist eine sehr, sehr schöne Formulierung auf jeden Fall dafür. Ich würde so im Nachhinein durchaus sagen, dass ich ein starkes Alkoholproblem hatte, auch schon zu Studienzeiten.
Ach, deshalb, jetzt erklärt sich einiges.
Ja, nee, also tatsächlich viel zu viel getrunken, um Dinge zu betäuben. Und das ist mir aber auch erst im Laufe der Therapie so aufgefallen, wirklich.
Aber hast du dann sozusagen das Alkoholproblem separat bearbeiten müssen? Weil also wenn da richtig was ist, dann muss man da ja zusätzlich dran.
Es hat sich bei mir von alleine erledigt, weil sich meine Antidepressiva nicht mit Alkohol vertrugen, also überhaupt nicht. Und ich deswegen gezwungen war, eine Entscheidung zu treffen. So, entweder nehme ich Antidepressiva und damit geht es mir besser, oder ich bleibe beim Saufen und damit geht es mir schlechter. Und das war dann irgendwie relativ einfach nach einer Zeit, dann komplett von einem Tag auf den anderen auf Alkohol zu verzichten.
Die Radiowissen, eine Stunde Talk. Tobi Katze ist zu Gast, der hat das Buch geschrieben, morgen ist leider auch noch ein Tag und manchmal kommt es eigentlich nur noch auf den allernächsten Schritt an.
Wie oft habe ich an meiner Lieblingsbrücke im Hafenviertel gestanden, durchrauscht von diesem Glück in grünen Flaschen und mich gefragt, was wohl sei, wenn ich einen Schritt weiter ginge? Was sei, wenn ich mich einfach entschiede, auf die Brüstung zu steigen und endlich mal den Mut zu finden, einen Schritt nach vorn zu machen? Was dann wohl sei? Und der Alkohol flüsterte meinen Gefühlen kryptisch zu. Zwischen Angst und Traurigkeit und Mut war alles dabei. Und dann stand ich da und weinte unsichtbar. Nur ein nächtlicher Spaziergänger, der die Aussicht genießt. Nur der Tobi eben mit seinem Bier, der einfach dasteht und nochmal kurz aufs Wasser schaut. Das ist alles.
Realer oder fiktiver Anteil?
Realer Anteil, definitiv. Ganz, ganz schwierige Stelle im Buch. Ganz, ganz schwierige Stelle für mich auch. Das ist so der Tiefpunkt auf jeden Fall in Depressionen, glaube ich.
Das ist diese Hafenbrücke in Dortmund, ne?
Genau.
Da führt eine Bundesstraße drunter her. Da hat man auf der anderen Seite dieses alte Hafenamt in Dortmund. Ich erzähle das nur, weil das so ein bisschen Melancholie ausstrahlt. Und für Dortmunder oder für Menschen aus dem Ruhrgebiet, die kennen diese Stelle oder diese Brücke.
Ja.
Häufiger da gestanden?
So 2-3 Mal, wenn man irgendwie sehr, sehr betrunken von Partys kommt, ja.
Aber nicht im klaren Kopf?
Nee, nicht im klaren Kopf. Das nie, zum Glück.
Wie nah hast du dich dem nächsten Schritt gefühlt?
Es war immer so eine Barriere von Angst dazwischen. Also es war immer, so im Nachhinein würde ich sagen, dass ich immer sicher war. Also das ist, ich war nie konkret suizidal, aber diese Gedanken waren schon sehr präsent. Das ist aber auch schon eine ganze Weile her. Das ist also für das Buch natürlich so ein bisschen nach vorne verlegt. Das ist aber wirklich schon Jahre her, definitiv.
Da gibt es ja so mehrere Facetten dran. Man steht da manchmal, dann hat das so eine Melancholie und dann, wenn ich dir damit zu nahe trete, sag, gefällt man sich auch daran, mal diesen Gedanken durchzudenken. Das ist ja möglicherweise noch nicht wirklich suizidal. Das heißt, es spielt sich eher für dich auf der Seite ab, als auf dem, ich fasse jetzt den Mut zusammen und springe einfach.
Genau, richtig. Also es ist eher so ein Gedankenspiel, das man hat und mit dem ich mich zumindest auch immer so versucht habe, so ein bisschen, glaube ich, zu trösten. Also dann da hängt ja ganz viel dran, das endet ja nicht mit dem Tod, sondern mit, oh, dann werde ich beerdigt und dann kommen ganz viele Leute und sind sehr traurig und dann wird ihnen allen auffallen, was sie alle an mir irgendwie haben oder hatten. Dann das sind so diese Dinge, die zumindest bei mir im besoffenen Kopf dann irgendwie da abliefen. Und das war, irgendwann war dann so ein Punkt erreicht, wo ich mich dann selber sehr erschrocken habe von mir und dann einen Schritt zurück gemacht habe einfach.
Du hast vorhin auch gesagt, und das kommt im Buch auch vor, im Buch heißt die Figur Jones, die sich tatsächlich auch umbringt. Jetzt weiß ich gar nicht, glaube ich, im Buch ist es nicht Heiligabend, oder?
Nee, das verortest du
da, glaube ich, im Buch nicht. Trotzdem merkt man, das ist auch im Buch eine entscheidende Stelle. Das heißt, das war für dich nochmal ein Erweckungserlebnis ist jetzt zu groß, aber das war, ja, weiß ich gar nicht. Also es war nochmal ein wichtiger Punkt.
Das hat mich wachgerüttelt, auf jeden Fall. Das war, wurde mir nochmal völlig klar, dass diese Krankheit eine potenziell tödliche Krankheit ist. Und dass es eben, dass ein Suizid nicht so wahnsinnig viel mit einer freien Entscheidung zu tun hat bei Depressionen, sondern dass man da reingetrieben wird. Das ist also, niemand bringt sich gerne um. Das ist auch ein Text eines Flyers, den ich mal irgendwo gesehen habe. Und der hat das eigentlich sehr, sehr gut zusammengefasst. Und Suizid ist, glaube ich, nicht so häufig eine wirklich freie Entscheidung, wenn man Depressionen hat, sondern man kommt da irgendwann hin, dass es einfach alles egal ist, weil alles sich so leer anfühlt.
Das heißt, in dem Moment fühlt es sich gar nicht mehr so an, als ob man eine Wahl hat.
Ja, nein, es ist der nächste logische Schritt, glaube ich, dann in dem Moment. Da bin ich zum Glück halt, wie gesagt, nie hingekommen, aber die Vorstellung, jahrelang zu leben und nichts zu fühlen und eigentlich nur noch so eine Hülle zu sein, die rumläuft, die finde ich unheimlich beängstigend.
Habt ihr das damals im Freundeskreis besprochen, diesen Suizid? Oder wie seid ihr da, also wie seid ihr damit umgegangen?
Wir haben da viel drüber gesprochen. Das hat unseren Freundeskreis ganz schön durchgerüttelt und auch näher zusammengebracht auf eine Art und Leute zusammengebracht, die vorher gar nicht so wahnsinnig eng waren. Und das ist vielleicht das einzig Positive, das so ein Suizid hat.
Wie ist das? Wenn jetzt Weihnachten war, dann war das gerade sozusagen der zweite Jahrestag, hört sich immer so nach Feiergrund an, der es ja nicht ist, aber das zweite Mal, dass es sich gejährt hat.
Das war seltsam, das wieder sich in Erinnerung gerufen zu bekommen, quasi. Und dann fällt einem auf, mein Gott, das ist schon 2 Jahre her. Und dann der nächste Gedanke ist, mein Gott, das ist erst 2 Jahre her. Und es ist für mich inzwischen sehr, sehr positiv. Ich denke an diese Frau zurück und muss sehr, sehr lächeln und das ist sehr, sehr schön.
Wie fühlst du das? Ist das ein Begleiten für dich? Ein sie ist da und da ist was geklärt oder?
Ah, die ist schon in vielen Dingen dabei, wenn es gerade um Depressionen irgendwie geht und um das Befassen mit mir selbst. Da ist die schon durchaus immer noch ein Teil von. Da sitzt die wirklich neben mir. Und das ist aber auch schön, die begleitet mich dabei.
Im Buch ist das, glaube ich, so, dass du dieser Person das als erstes gestehst, dass du diese Diagnose hast. Das ist real?
Das ist tatsächlich real, ja. Das ist, so sind wir beide uns auch näher gekommen dann quasi. Also ich wusste, dass sie depressiv ist und sie war dann so quasi meine erste Ansprechpartnerin.
Wie war das für das Buch zu verarbeiten, dieses Erlebnis?
Das war sehr, sehr schwierig. Da habe ich mich, glaube ich, um dieses eine Kapitel, in dem es konkret um den Suizid geht, habe ich mich eingeschlossen, ein Wochenende und alles ausgemacht, was irgendwie ging und mich da nochmal mit berieseln lassen, mit Erinnerungen und so weiter und dann irgendwann nachts dieses Ding in einem Wurf irgendwie hingekotzt.
Und wie dann da wieder rausgekommen?
Mit Abstand. Wirklich wegfahren, was ganz anderes machen. Das dann erstmal liegen lassen. Das war sehr wichtig.
Und wenn du das jetzt heute hörst oder auch liest, ich weiß nicht, ob du die Stelle auch für Lesungen benutzt.
Nee, das würde, glaube ich, zu sehr runterziehen. Das lese ich nicht vor. Das ist immer noch hart, sich das durchzulesen. Ich bin aber froh, dass es drin ist, weil es die ganze Härte, die so ein Suizid einfach hat, einfach mal festhält. Sowohl für Leute, die mit dem Gedanken spielen, als auch für Leute, die davon wirklich betroffen sind. Die einen können sich daran wiederfinden, die anderen sehen, was das wirklich macht.
Und manchmal haben Psychotherapeuten ja auch die sehr unangenehme Angewohnheit, einfach mal gemeine Fragen zu stellen.
Was will ich eigentlich? Aber was sagt man darauf? Man soll ja die großen, schönen Dinge wollen. Weltfrieden und so. Ich will eigentlich nur, dass das alles aufhört. Ich will nicht mehr grundlos in Tränen ausbrechen bei dem kleinsten Gedanken an mich selbst, den ich mir nicht irgendwie mit Witzen schön denken kann. Ich will nicht mehr das stetige Gefühl, auf dieser verschissenen Welt nur dafür da zu sein, um emotional aufs Maul zu bekommen. Ich will, dass diese chaotische Leere aus meinem Kopf verschwindet und Raum schafft für die Liebe und die Überzeugung, dass es hier irgendwas gibt auf diesem Planeten, was nicht gegen mich gedacht ist.
Weiß dein Therapeut? Hat er das gelesen?
Ich kann es nicht ganz genau sagen. Ich kann verraten, dass ich eine Therapeutin hatte. Sie hat dann explizit darum gebeten, weil sie natürlich im Schaffensprozess irgendwie mit dabei war. Da war ich noch in Begleitung von dieser Therapeutin, nicht in das Buch aufzutauchen. Ich habe ihr so ein paar Dinge irgendwie erzählt und dann meinte sie, nee, ist alles cool, mach das ruhig. Ich weiß nicht, ob sie es gelesen hat. Ich weiß nicht, ob sie es lesen möchte.
Warum die Zweifel?
Ich bin halt ein ehemaliger Patient. Ich weiß nicht, ob sie sich darüber hinaus mit mir beschäftigen möchte, so außerhalb ihrer Arbeitszeit quasi, oder ob das so ein Ding ist von Therapeuten, so ey, die Tür ist zu, weg, ich muss das irgendwo lassen.
Ja, vielleicht auch einfach professioneller Abstand kann ja auch gesund sein.
Ja.
Was willst du heute? Also weil die Frage dahinter ist ja, was will ich eigentlich?
Ich möchte eigentlich sehr, sehr zufrieden sein. Ich möchte wirklich zufrieden sein mit dem, wie es gerade ist. Und das ist auch eine Sache, die man durchaus wollen kann. Das ist also, ich glaube, man muss nicht immer nach Dingen streben, nach, oh, ich muss jetzt dieses und jenes und Erfolg haben. Sondern ich möchte einfach erstmal lernen, glücklich zu sein mit dem, wo ich gerade bin.
Wo stehst du da? Therapeuten arbeiten ja gerne mit so Skalen von 1 bis 10. Wo stehst du da?
Ich stehe auf einer soliden 8, würde ich sagen.
Okay. Ja, das ist schon weit oben.
Das ist schon weit oben, genau. Ja, ich habe halt noch einige Sachen vor, aber ich habe viel von dem erreicht, was ich mit 34 irgendwie machen wollte. Ich bin in einer sehr, sehr glücklichen Beziehung. Ich habe ein Buch geschrieben, das es irgendwie auf Platz 4 der Spiegel-Bestsellerliste geschafft hat. Ich verdiene mein Geld mit dem, was ich liebe. Ich meine, was gibt es da groß mehr zu wollen?
Das ist aber ein Prozess gewesen,
das
auch annehmen zu können.
Ja, das ist ein großer Prozess gewesen. Ich kann das auch, also nur in guten Phasen kann ich sagen, jo, ich bin zufrieden, so wie das ist. In schlechten Phasen ist das natürlich alles Kacke, was ich gemacht habe bisher. Das ist also das Blöde bei der Depression. Ja, 3 Jahre Therapie und ich kann einfach sagen, ich bin okay, so wie ich jetzt gerade bin irgendwie.
Du hast vorhin auch mal gesagt, das kommt manchmal noch schubweise. Wie viele schlechte Anteile gibt es denn heute noch?
Ich kann das gar nicht so ganz genau sagen. Es überfällt mich, also in einem Monat so vielleicht 3-mal noch für so 1-2 Tage. Also es ist relativ überschaubar, aber noch relativ regelmäßig.
Dann passiert was?
Dann die Raumtemperatur fällt. Meine Freundin hat es mal so gesagt, so die Temperatur im Raum kühlt augenblicklich ab. Ich werde sehr, ich sinke in mich zusammen, ich werde sehr desinteressiert an mir selbst. Ich verliere Spaß an dem, was ich gerade tue. Also ganz, ganz schnell geht das. Irgendwie, dass ich was auch immer ich gerade mache, ich höre auf damit. Und es kommt mir alles sinnlos vor und schlecht. Und es gibt auch keinen Ausweg daraus und die ganze Welt ist scheiße und eigentlich ist das, was ich hier alles gerade mache, vom Job her und so, das ist alles Kacke und bringt nichts.
Trigger?
Ich habe bisher keine Trigger ausmachen können. Es ist, es gibt bestimmt irgendwo einen, aber ich habe ihn nicht finden können.
Also für dich ist eher so ein Anfallgefühl?
Genau, richtig. Das kommt wie eine Panikattacke aus dem Nichts und ist innerhalb von Minuten manifest. Das ist also ganz krass.
Und dann machst du was?
Dann entspanne ich mich und höre erstmal auf, Dinge zu tun, atme ein bisschen durch, denke nach, so ist das jetzt was Ernstes, ist das nicht was Ernstes? Und dann versuche ich mal in mich reinzuhören und zu sehen, so, ja, was willst du denn jetzt gerade machen eigentlich? Und dann ist irgendwie, ich möchte mich hinlegen oder ich möchte in den Arm genommen werden oder ich möchte, dass mich alle Menschen einfach nur in Ruhe lassen und laut Musik hören. Und das tue ich dann, egal was es ist, aber ich tue das dann.
Das heißt aber auch in Arm nehmen, dass du Verletzlichkeit dann zugeben können musst.
Ja, ganz genau. Da ganz klar zu sagen, du, hör mal, mir geht's gerade scheiße. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Prozess irgendwie gewesen, da hinzukommen für mich, zu sagen, so komm, ich muss nicht stark sein. Ich muss das überhaupt nicht. Und einfach mal sich aufzumachen, ist kein schlechtes Ding.
Gehört das auch zu einer der wesentlichen Erkenntnisse in den 3 Jahren Therapie? Oder gab es nochmal so Momente, wo du sagst, das ist so ein Erkenntnisding gewesen?
Das größte Erkenntnisding für mich war, glaube ich, wirklich zu erkennen, dass es mehrere Anteile in mir gibt, dass es einen Erwachsenen gibt, dass es ein Kind in mir gibt, dass es jemanden gibt, der da so irgendwo im Hinterstübchen sitzt und das Ganze kommentiert und dass die Leute alle Bedürfnisse haben und dass die Bedürfnisse nicht immer gleich stark sind und dass es darum geht, die Bedürfnisse von allen ernst zu nehmen und sich dann selber zu sagen, ich sehe dein Bedürfnis, liebes Kind in mir, ich kann das jetzt gerade nicht erfüllen, aber ich komme darauf zurück, sobald ich die Zeit habe. Also wirklich die Erkenntnis, also die größte Erkenntnis ist tatsächlich, dass man mit sich selbst in Dialog treten kann.
Und es dann auch wirklich machen muss. Also du kannst ja auch sagen, nee, jetzt muss ich erst einen Auftritt machen und nachher muss ich was anderes. Also man kann das ja so auf den Sankt-Nimmerleins-Moment verschieben.
Ja, ich merke ja, wenn ich mich selbst verarsche, das ist das ist ja das Gute. Irgendwie, ich habe viel Selbstbetrug natürlich auch betrieben und den auch zu identifizieren, zu sagen so, ich sag mir das jetzt, aber ich mache das ja eh nicht. Das gibt's nicht mehr. Also das mit sich selbst radikal ehrlich zu sein. Man muss es ja gar nicht nach außen tragen, aber mit sich selbst einfach mal zu sagen, so was ist denn jetzt gerade los? Das habe ich als unheimlich wichtig empfunden, das zu lernen.
Morgen ist ja leider auch noch ein Tag. Das hat ja eine gewisse Haltung. Wie denkst du jetzt gerade über morgen?
Jetzt denke ich über morgen sehr, sehr anders. Morgen ist auch noch ein Tag, ist es inzwischen. Dieses leider, ich fand das sehr, sehr charakteristisch für viele depressive Phasen irgendwie und habe versucht, das mit so ein bisschen Augenzwinkern irgendwie aufzugreifen. Und genau darum geht es auch in dem Untertitel. Irgendwie hatte ich von meiner Depression mehr erwartet. Viele Leute fragen mich so, ich verstehe den nicht, was soll das? Und das ist für mich so eine Kampfansage. Einfach so dieses, echt, das ist schon alles, was du zu bieten hast? Weil ich irgendwann beschlossen habe, ich will dieser Depression nicht das Feld überlassen. So, das ist eine Krankheit, die ich habe, aber die ist kein Teil von mir. Die dominiert mich nicht. Also die darf durchaus Input geben, leider. Aber ich darf die nicht bestimmen lassen. Ich bin immer noch der Typ, der am Steuer sitzt irgendwie bestimmen kann letztendlich, wo es hingeht. Die Depression kann sehr, sehr laut schreien und sagen, wir müssen jetzt hier rechts abbiegen. Aber wenn ich sage, nee, ich möchte gerade ausfahren oder parken, ist das immer noch meine Entscheidung.
Du hast vorhin gesagt, im Jetztsein ist eins, was wichtig ist und wichtiger auch geworden ist. Gibt es trotzdem Pläne?
Oh, ich habe massenhaft Pläne. Ich will ein neues Buch schreiben.
Worüber?
über Endlichkeit. Über das Bewusstsein, dass wir alle nur eine begrenzte Anzahl von Tagen wirklich zur Verfügung haben, was ich als einen unheimlich beängstigenden Gedanken empfinde und gleichzeitig als einen sehr, sehr befreienden. Und das ist so ein Thema, mit dem ich mich irgendwie beschäftigen möchte. Ich weiß noch nicht so ganz genau, wie.
Was mache ich mit meiner Zeit eigentlich?
Ja, ich meine, guck mal, ich investiere jetzt hier diese Minute gerade, indem ich dir das erkläre. Das tue ich sehr, sehr gerne. Bei anderen Dingen ist das schon nicht mehr so einfach. Also wenn ich Alkohol trinke, dann investiere ich die Zeit, die ich dann besoffen bin und nicht so richtig mitbekomme. Ich habe am nächsten Tag irgendwie einen Kater und kann diese Zeit auch nicht so wirklich nutzen. Ist es das wirklich wert? Oder wenn ich 80 Stunden die Woche arbeiten gehe, ja, dann habe ich halt viel Geld, habe dafür aber 80 Stunden meiner Lebenszeit verpulvert, die ich de facto nicht wiederbekomme. Und es geht ganz viel, glaube ich, um Balance dabei. Und da versuche ich gerade irgendwie für mich einen Zugang zu finden und spannende Fragen, die ich mir selber auch mal stellen könnte.
Das heißt, das kommt nach der, nennen wir es mal, Lesereisetour jetzt zu dem Buch.
Genau, richtig. Jetzt bin ich erstmal damit auf Tour unterwegs und lese daraus vor und mache einen schönen Bühnenabend mit Leuten, die sich das anhören möchten.
Das ist aber was, was dir weiterhin auch was gibt. Das sind gute Abende für dich.
Das sind fantastische Abende. Die sind emotional immer wieder fordernd, weil ich immer wieder mit gewissen Aspekten konfrontiert bin. Das macht aber großen Spaß, die Leute daran teilhaben zu lassen und vom schlimmen Anfang zu einem schönen Ende irgendwie zu bringen.
Häufige Reaktion, dass Menschen danach zu dir kommen und sagen, gut, dass es mal einer ausspricht?
Ja, also die häufigsten Reaktionen sind befreites Lachen tatsächlich, was ich sehr, sehr schön finde. Auch danach, die Leute gehen sehr, sehr gelöst aus den Shows raus und kommen häufig zu mir und bedanken sich, weil sie durch mich dann vielleicht auch so einen neuen Zugang gefunden haben und ein Ventil und sagen können, ey, ja, da kann ich jetzt endlich mal mitlachen, das ist super. Und es gibt ihnen vor allem das Gefühl, nicht alleine zu sein. Die sitzen dann da mit 50, 100 Leuten und haben die Sicherheit, krass, mindestens 30 hier von denen, die hier da sind, denen geht's genau wie mir.
Das ist wie im Flieger. Jeder Dritte hat Flugangst. Man muss sich nur mal umgucken.
Ja, genau. Und das ist eine unheimliche Sicherheit, weil man am Anfang, zumindest wenn man Depressionen hat, immer denkt, boah, ich bin ganz alleine damit. Niemand kann doch so beschissen sein wie ich. Und irgendwann merkt man, ey, es ist irgendwie jeder.
Rechter Unterarm? Da steht Poesie eintätowiert oder hast du das heute Morgen drauf geschrieben?
Ich habe mir das heute Morgen mit Edding drauf gemacht.
Ja, so ein bisschen so. Nein, so sieht es aus. Nee, es sieht viel professioneller aus, wenn man mal nah hinguckt. Nein. Auch mit diesen orange-roten Wischern dadurch.
Ich mag das total gerne. Das soll so eine Markeroptik irgendwie haben.
Ja.
Warum ich es mir tätowieren lassen? Poesie. Ganz einfach. Ich habe immer davon geträumt, Schriftsteller zu sein. Und seit 2010 ist so der Moment, wo ich davon leben kann und nichts anderes tun möchte und kann und muss. Und ich möchte, auch wenn ich 90 bin, mich daran erinnern, dass es mal eine Zeit gab, wo ich von dem leben konnte, was ich immer machen wollte, dass ich vom Schreiben leben konnte. Und da muss ich dann nur auf meinen Unterarm gucken und sagen, ja, richtig, das war's.
Gut, ist die Frage, ob die Schrift dann noch so scharf ist oder ob die Haut dann so ist, dass ein bisschen, also musst du noch mal kurz so richtig ziehen, damit du es lesen kannst.
Ja, ich ziehe das dann gerade und schlaf dann, das ist schon gut.
Tobi Katze, Schriftsteller und Erzähler. Hat heute Abend gemacht, eine Stunde Talk. Du warst zu Gast. Schön, dass du da warst. Vielen Dank.
Ja, vielen Dank, dass ich da sein durfte. War toll.
Gerne. Ihr könnt das gleich nachhören, die radiowissen.de im Podcast. Und ich bin nächste Woche wieder für euch da. Sven Preger. Ciao.
Die Radio Wissen.
Eine Stunde Talk mit Sven Preger.
Jeden Mittwoch von 20 bis 21 Uhr.